der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Gestern haben wir im Gottesdienst in der Predigt einen Text gehabt aus dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Und allen, die ihre Bibel ein bisschen kennen, wissen, da geht es um die Auferstehung von den Toten, Auferstehung von Jesus. Ich bin Pastor Jonas Schröder und habe auf der Kanzel gestanden und die Claudia sitzt auch hier und hat zugehört.
Genau, also ich bin die Frau von Pastor. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, gestern war der Sonntag 70 Tage vor Ostern.
Septuagesime.
Warum predigt man an Septuagesime über die Auferstehung? Das ist ja eigentlich ein Thema, was eher zu Ostern gehört und jetzt kommt ja eher das Hinführen auf die Passion und auf den Leidensweg. Warum hast du gestern über die Auferstehung gepredigt?
Also als ich das in meiner Predigtreihe gesehen habe, dass dieser Text für den Sonntag ausgewählt ist, habe ich erst gedacht, das ist ein Druckfehler. Aber war es wahrscheinlich doch nicht. Da steckt schon tiefer Sinn dahinter. Natürlich, die ganze Zeit, die Passionszeit, wo wir aufs Leiden von Jesus schauen, gipfelt in der Auferstehungsbotschaft zu Ostern. Und dann ist Auferstehung ein großes Thema. Aber warum nicht diese Zeit mal anzufangen, und wir haben ja mit der Fastenzeit auch noch nicht angefangen, warum nicht jetzt auch mal allgemein über Auferstehung von den Toten zu reden?
Ja, stimmt eigentlich, weil Auferstehung spielt ja in unserem Alltag sonst keine große Rolle, außer man steht gerade irgendwie an Grab, es ist jemand verstorben oder man muss Beileidskarte schreiben, da erinnert man an Auferstehung, aber sonst im Alltag ist eigentlich nicht so wichtig oder nicht so relevant.
Da habe ich mal eine Spruchkarte gelesen, die das schön auf den Punkt gebracht hat, was das, die Gedanken um die Auferstehung im Alltag, also besonders natürlich bei den Leuten, die gar nicht mit der biblischen Botschaft vertraut sind, das gut auf den Punkt bringt. Da hieß es nämlich schön gereimt: Genieße das Leben ständig, denn tot bist du länger als lebendig.
Ja, für Leute, die also denken, dass mit dem Tod alles aus ist, die müssen ja versuchen, in das Leben, oder die werden versuchen, dieses Leben auszukaufen, die Zeit, die ihnen jetzt bleibt, möglichst viel daraus zu machen, das möglichst zu genießen, gut zu erleben.
Genieß das Leben ständig und ziemlich drastisch tot, bist du länger als lebendig. Boah, da ist natürlich das Wissen um den Tod und das Ende des Lebens da schon doch noch gegenwärtig gewesen, bei dem da den Spruch geklopft hat.
Ja, aber ich frage mich schon, Christus solltet ja wissen um die Auferstehung von Jesus und solltet ja eigentlich mit der Auferstehung rechnen. Ist das tatsächlich so ein Thema auch für Christen, dass man über die Auferstehung reden muss? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit?
Ja, man beschränkt das eigentlich auf Beerdigungsreden und Ostern ist es mal da und dann vielleicht noch am Ende vom Kirchenjahr, wenn es am Ewigkeitssonntag um Tod und Ewigkeit geht. Aber sonst in der Gemeinde, in der Kirche, wie oft redet man von der Hoffnung auf die Auferstehung, wenn es gerade nicht um Tod und Sterben geht? Wie weit geht diese Hoffnung bei uns im Alltag mit? Also wir können ja mit dem Gotteswort, das wir hier vor uns haben, aus dem 1. Korintherbrief, erstmal nochmal einen Blick werfen auf die Welt. Da heißt hier 1. Korinther 15, Vers 12, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Der Apostel Paulus nimmt das Argument also Stück für Stück auseinander, dass offenbar auch damals in der griechischen Welt das ganz ähnlich ging wie heute. Man rechnete nicht mit der Auferstehung der Toten. Die Gebildeten nicht, die Gelehrten nicht und im Alltag wahrscheinlich auch nicht wirklich.
Also praktisch kann so wie heute, man kann Fernsehfilme angucken, da wird gestorben, aber dann sind sie halt tot, da spielt die Beerdigung noch eine Rolle. Aber viel wichtiger ist eigentlich das Leben und die Liebe und die Intrigen oder der Mordfall oder die Ermittlung oder was stattfindet. Wenn irgendwie von Tod oder Nachtod die Rede ist, dann sind es eher so Horrorfilme, wo Zombies oder was weiß ich, Untote sind. Das ist was ich nicht angucke, aber was man so lesen kann. Aber Auferstehung oder Leben nach dem Tod spielt heute weder in Büchern noch in Fernsehfilmen oder auch in alltägliche Gespräche ja gar keine Rolle. Ja. Das kommt nicht vor.
Das kann man wahrscheinlich behaupten, ohne dass wir es jetzt nachgeforscht haben, im deutschen Fernsehen, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, kommt die Auferstehungshoffnung, im positiven Sinne der Hoffnung auf die Auferstehung, nicht vor, außer vielleicht mal in einer Dokumentation, wo das direkt das Thema ist.
Ja.
Und das ist ja die Kanzel, wo die meisten heute am meisten angepredigt werden, Fernsehen oder eben dann auch die Songs oder was im Radio läuft.
Ja, aber ich glaube auch in unsere Gespräche nicht. Wenn du mit deinem Kamerad walken gehst, ist es eher weniger, dass man über Auferstehung redet. Oder wenn ich mit jemand laufen gehe oder wenn man beim Kaffee sitzt mit Freunden und Bekannten oder mit dem Nachbar über den Zaun redet, wann redet man über Auferstehung?
Nee,
höchstens, wenn die Oma oder die Mutter vom Nachbarn
gestorben ist. Ja, gut, in dem Zusammenhang dann, aber jetzt im Alltag
spielt die Auferstehung keine Rolle.
Und da ist dieser Spruch da schön und markant, genieße das Leben ständig, denn Tod bist du länger als lebendig. Also man würde es vielleicht noch anders sagen, versuch das Leben ständig zu genießen.
Mach das Beste draus aus dem Leben.
Denn Tod bist du länger als lebendig, also der Tod beendet alles. Da geht es nicht weiter, also hol jetzt alles raus, was du rausholen kannst. Ja. Das ist eine Maxime, nach der heute eigentlich alle leben, außer eben Leute, die intensiv mit der biblischen Botschaft vertraut sind und das hören. Und die stehen auch in der Gefahr, dass man mehr Jesus und seine Hilfe im Alltag in Anspruch nimmt, das sucht und den Kontakt sucht. Also alle unsere Gebete drehen sich darum, Herr, gib mir Gesundheit, Herr, gib mir einen besseren Chef, Herr, gib mir, dass die Kinder besser gehorchen. Also es ist natürlich auch alltägliche Sachen.
Da fällt mir dieser eine Text aus deinem, eine Vers aus deinem Predigtext ein, der 1. Korinther 15, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen.
Das ist ein ganz schön hartes Urteil. Wir Christen fühlen uns ja so ein bisschen privilegiert. Wir haben einen Heiland, einen Herrn, der uns hilft im Alltag. Wir haben eine moralische Grundlage. Wir wissen, was recht und richtig ist. Wir sind in vieler Hinsicht nicht besser als andere, aber wir sind besser dran.
Ja, aber ganz, also als du den Vers vorgelesen hast am Sonntag, da habe ich schon gedacht, hä, stimmt denn das überhaupt? Stimmt dieser Satz? Hoffen wir allein? Oder also erstens habe ich mich gefragt, funktioniert es, dass Christen oder geht es, dass Christen nur in diesem Leben auf Jesus hoffen? Wäre so das erste Fragezeichen an den Satz. Und das zweite, warum sind diese Christen dann die Elendesten unter den Menschen?
Also man muss natürlich unterstreichen, dass hier steht, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. Wir sollen natürlich in diesem Leben auf Christus hoffen und wir beten ja nicht umsonst, unser täglich Brot gib uns heute und dein Reich komme und so weiter, was Jesus uns aufgetragen hat. Aber wenn wir nur hier in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir nicht nur arm dran, sondern sind wir ärmer dran als die anderen. Dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Wieso denn das?
Aber ja, ich frage mich jetzt erstmal, wie kann denn das praktisch aussehen, dass Christen nur in diesem Leben auf Christus hoffen?
Ja, weil sie es verdrängen, die Hoffnung auf die
Ewigkeit. Ja, aber wie kann sich das ganz praktisch äußern, dass Menschen jetzt nur in diesem Leben auf Christus hoffen?
Also fallen mir mal die irischen Segenssprüche ein. Möge dir der Wind im Rücken stehen, mögen sich die Wege vor dir ebnen und so weiter.
Ach so, du meinst also praktisch, dass ich nur erwarte, dass Jesus, also ich rechne mit Jesus, aber ich rechne mit Jesus nur in meinem Alltag. Ich rechne mit dem, der meine Probleme löst, der mir hilft, eine gute Klassenarbeit zu schreiben, der beim Bewerbungsgespräch dabei ist, der, wenn ich krank bin, mir wieder Gesundheit schenkt. Also so mal praktisch, dass Jesus mein Helfer hier und heute im Alltag ist. Dann kann ich auch beten, aber nur jetzt.
Dann würde das immer noch unter dieses Verdikt, also unter dieses Urteil fallen, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus.
Also wenn ich ihn nur als Helfer hier und heute will, der meine Beziehung erklärt, der mir Weisheit gibt und so.
Da würden wir allerdings sagen, da sind wir ja auch schon besser dran als viele, die eben diese Rückversicherung, diesen Halt nicht haben.
Ja, wer gar nicht an Jesus glaubt, der ist ja quasi nur einem blinden Schicksal ausgeliefert.
Mhm.
Oder muss ich immer selber anstrengen? Wir haben ja als Christen dann wenigstens einen Helfer in Jesus an unserer Seite.
Ja. Aber Paulus geht einen Schritt weiter hier und Gottes Wort sagt uns eben, dann sind wir die Elendesten unter den Menschen. Da sind wir also noch schlechter dran als die, die sich selber nur strebend bemühen müssen und die nicht an Gott glauben und dass Gott unsere Wege führt. Dann sind wir noch elender dran. Warum eigentlich?
Ja, ich überlege gerade, aber gut, es könnte Sinn machen, wenn ich jetzt bete und sage, Jesus, hilf mir, mach meine Oma gesund. Und dann stirbt die Oma, dann erlebe ich, scheinbar hat Jesus nicht geholfen, also bin ich von Jesus enttäuscht. Wenn ich nicht mit Jesus rechne, dann sage ich, okay, die Oma ist 95, die ist krank, die stirbt, das ist ganz natürlich, also kann ich mich auf den Tod vorbereiten.
Mhm.
Und habe nicht die Enttäuschung, dass ja mein Helfer mir nicht geholfen hat.
Ja, gut, da ist es ja dann schon nach menschlichen Messen ziemlich offensichtlich, dass das zu Ende geht. Aber eben auch wenn jetzt, was weiß ich, Frau Brustkrebs, zwei kleine Kinder und alle beten dafür, sie möge doch gesund werden wieder und dann stirbt sie und die Kinder sind ohne Mama.
Und dann ist die Enttäuschung groß, weil mein Glaube nicht durchgetragen hat oder weil Jesus mich enttäuscht hat, weil er nicht so gehandelt hat, wie wir es erwartet haben.
Mhm.
Oder wie wir es für gut gehalten haben. Und wer natürlich sich nicht auf Jesus verlässt, der sagt, gut, das Schicksal hat es nicht wollen.
Mhm.
Oder auch wenn ich bei der Bewerbung um eine Stelle unterliege, dann, wenn ich auf Jesus gehofft habe an der Situation, dann kann ich furchtbar enttäuscht sein von Jesus.
Mhm.
Und vielleicht mein Glaube wegschmeißen oder so. Wenn ich nicht auf Jesus hoffe, sage ich, gut, ich habe mich nicht genug angestrengt, ich habe nicht gut genug performt.
Hm.
Also das macht vielleicht tatsächlich den Unterschied, dass Menschen, die nicht mit Jesus in diesem Leben rechnen, die können dann sagen, ich habe mich selber nicht genug angestrengt. Oder der andere hat es nicht wollen, oder das Schicksal hat es nicht wollen. Aber also die können anders damit umgehen.
Naja, es geht wahrscheinlich noch schon noch ein Stück tiefer. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Dass wir eben, wie ich es mal bei einem Ausleger gelesen haben, dass wir sonst, das sind wir Märtyrer einer Illusion, weil ja eben die Bibel davon redet, Jesus ist auferstanden von den Toten. Er lebt, er regiert und wir werden auferstehen. Das ganze Gebäude der christlichen Lehre fußt ja, beruht ja auf der Auferstehung, sogar der körperlichen Auferstehung, dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist, nicht mehr am Grab war, darauf fußt ja, darauf beruht das ganze christliche Gebäude. Und wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann hängen wir an einem Glaubensgebäude, an einem Lehrgebäude, einer christlichen Tradition, die in der Luft hängt, die keine Grundlage hat.
Mhm.
Also bloß eine Illusion, der wir nachhängen können, solange wir leben. Aber wenn wir gestorben sind, kommt die Stunde der Wahrheit, bist eben dann doch tot und dann kommt nichts mehr.
Mhm.
Wir hätten also eine Hoffnung, die nur mit farbigem Papier Papier gemalt ist, wie die Kinder sich mal so ihre Traumwelt zusammenmalen. Aber das Blatt Papier kannst du runterreißen, in den Papierkorb werfen und dann ist nichts mehr da.
Wenn es keine Auferstehung gibt.
Wenn es keine Auferstehung gäbe.
Wenn Tod alles aus wäre.
Genau. Das sind wir Leute, die auf irgendwas hoffen, was wir uns einfach nur zurechtgesponnen haben. Was es gar nicht gäbe. Was es nicht geben würde.
Mhm.
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das ist also die eine Seite. Und die andere Seite ist dann das Erfreuliche, was der Apostel Paulus hier nahelegt, er diskutiert das ja noch in vielen einzelnen Fakten, warum die Hoffnung so leer wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Aber die ganze Diskussion können wir zur Seite schieben. Vers 20, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.
Erstling, das ist so ein Wort, das kommt in unserem Alltag nicht vor. Was meint das?
Könnte man vielleicht sagen, der Prototyp. Also wenn ein neues Auto auf den Markt kommt, die bauen ja erstmal ein und gucken sich das an und wird dann noch getestet und so. Das ist also das erste Modell, was auf irgendeiner Automesse dann steht und dann ordentlich beworben wird. Und Jesus ist der Prototyp von der Auferstehung. Nicht nur er ist auferstanden, sondern wir werden alle nachfolgen. Am nächsten Tag wird Gott alle Toten auferwecken.
Also praktisch, wenn es einen Erster gibt, dann gibt es auch viele Zweite und Dritte und Vierte, die auferstehen.
Damit ist geklärt, ja, dass es die Auferstehung von Toten gibt und damit ist das für uns ein Thema.
Ja, aber wenn das heißt, dass wir auferstehen, dann heißt es ja auch, dass unsere Sünde mit auferstehen.
Mhm.
Und die schlechte Eigenschaften und was auch immer.
Gott hat es gesehen, was viele nicht gesehen haben, was wir gedacht haben, was wir gesagt haben. Und all das verfolgt uns in die Ewigkeit. Und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum viele eben auch recht aktiv die Auferstehung leugnen, weil sie sagen, nee, ich will mich nicht vor meinem Schöpfer verantworten. Es kommt aber, Jesus ist auferstanden und der Apostel Paulus hatte hier in dem Abschnitt das vorher diskutiert, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Also wenn wir an die Auferstehung der Sünden denken, haben wir also den großen Trost. Jesus ist ja gestorben.
Um unsere Sünde willen.
Ja, um unsere Sünde zu tragen. Er hat dort deine und meine Schuld auf seinen Rücken genommen. Und das mit der Auferstehung der Sünden trifft nur insofern zu, als da Sünden auferstehen, die nicht vergeben sind. Für alle, die Buße getan haben, die mit einem bußfertigen Herz in die Ewigkeit gehen, für die trifft das eigentlich nicht zu. Die Sünde, die hat Jesus getragen.
Das heißt ja, da fällt mir gerade ein, die Stelle von Römer 4, heißt ja, Jesus ist um unserer Sünde willen dahingegeben, also gestorben, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Also seine Auferstehung ist eigentlich der Beweis dafür oder das Zeichen, dass Gott dieses Opfer annimmt, dass die Sünde ausgelöscht ist.
Und damit ist diese Furcht, ich muss mich vor Gott verantworten, ein Stück weit schon weggenommen, denn Jesus sagt uns zu, lass mich das machen, da kümmere ich mich drum. Das hat Jesus schon erledigt.
Er hat es schon, genau, er hat es schon gemacht.
Und trotzdem, also wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie wirkt sich diese Auferstehungshoffnung, also das Wissen, dass es eine Auferstehung gibt im Alltag aus, denke ich schon, dass wir da auch ein Stück als Christen verantwortungsvoller leben. Einfach, weil wir wissen, Gott sieht, was ich tue und ich werde einmal zur Rechenschaft gezogen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Auswirkung der Ewigkeitshoffnung, des Wissens um die Ewigkeit ist, dass wir wissen, es kommt doch alles raus, es wird doch alles aufgedeckt. Es kommt alles nochmal zur Sprache, was hier an Unrecht in dieser Welt geschehen ist. Also da leben wir als Christen ein Stückchen bewusster. Und natürlich in der Vergebung können wir eben dann dankbar auch annehmen, dass wir bewusster leben, Jesus zu dienen als Dankbarkeit.
Ja, das ist so die geistliche Komponente, die einen dann auch getrost leben lässt, weil man einfach weiß, vor Gottes Thron, es ist alles vergeben. Aber dann ist die Frage auch, wie äußert sich die Ewigkeitsperspektive in meinem konkreten Alltag?
Ein Vorwurf, der da häufig gemacht wird von Leuten, die ohne Hoffnung auf die Ewigkeit drüber nachdenken, die sagen dann, naja, ihr Christen, ihr zieht euch zurück in euer Betstübchen und betet und in euer Gemeindehäuser und kümmert euch nicht um die Sachen, die draußen in der Welt geschehen. Mit der Hoffnung auf die Auferstehung bist dich ja eigentlich ein bisschen abgerückt von dem Alltag und kümmerst dich nicht.
So nach dem Motto, es ist ja egal, was hier und heute in der Welt passiert, im Himmel wird dann alles besser sein. Ja,
da sind Christen, der Vorwurf besteht, da sind Christen so, na, wie nennt man das, fatalistisch, die sagen, ja, das muss halt so passieren. Es wird im Himmel alles besser, die kümmern sich nicht.
Ja, aber es ist interessant, dass zum Beispiel die innere Mission, dieses sich kümmern um Arme, ich glaube, da gab es Theodor Fliedner und August Hermann Franke und so. Also es gab gerade Menschen, denen der Glaube an Jesus wichtig war, die diese Hoffnung auf die Auferstehung hatten. Gerade die haben sich dann Johann Hinrich Wichern in Hamburg um Jungs von der Straße gekümmert oder August Hermann Franke mit seinen Anstalten, glaube ich, in Leipzig oder wo das war, die angefangen haben, so Sozialarbeit zu leisten.
Das habe ich mal von dem christlichen Schriftsteller gelesen, C.S. Lewis, der soll das mal gesagt haben. Ich habe das Zitat jetzt nicht wörtlich drauf, aber so ungefähr. Es ist erstaunlich, dass die Menschen, die am meisten auf die Ewigkeit gehofft haben, dass die das meiste in dieser Welt verändert haben. Also in der Praxis stimmt das nicht, dieser Vorwurf. Ihr hofft auf die Ewigkeit und lasst ihr die Hände in den Schoß sinken und macht gar nichts mehr. Nee, in der Praxis wirkt sich das anders aus. Christen, die auf die Ewigkeit hoffen, die haben offensichtlich das meiste verändert in dieser Welt. Wie kommt das?
Man kann es vielleicht so sagen, wer auf die Ewigkeit hofft, der hat beide Hände frei, um in dieser Welt was zu tun. Sonst heißt, genieße das Leben ständig, den Tod bist du länger als lebendig, dann muss ich ja für mich arbeiten, für mein Vergnügen, für mein Fortkommen, für meinen Erfolg. Und die, die auf die Ewigkeit hoffen, die haben ganz andere Schwerpunkte. Die sagen, also für mich ist es ja nicht so wichtig. Es ist ja wichtig, dass ich jetzt noch im Anbetracht der Ewigkeit hier versuche, Not zu lindern, hier noch Gottes Auftrag auszuführen, wo immer Gott mich hingestellt hat. Da habe ich beide Hände frei, um in dieser Welt was zu wirken.
Ja, ich muss jetzt auch nicht nach dem Beste gucken, weil ich eigentlich weiß, das Beste kommt für mich noch.
Beziehungsweise ich lerne sogar einschätzen, dass alles, was hier als sehr gut und erstrebenswert erscheint, eben doch eigentlich eher bloß ein trüber Schatten ist von dem, was noch kommt.
Und das andere, aber denke ich, wo die Ewigkeitshoffnung hilft, ist gerade dann, wenn es schwierig wird. Gerade dann, wenn es nicht so läuft, wie ich mir es gewünscht habe. Gerade dann, wenn es Probleme gibt in meinem Leben oder in meiner Gesundheit. Dass ich Dinge, ich sage, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber dass ich Dinge nicht mehr ganz so ernst nehmen muss.
Oder
dass ich nicht depressiv werden muss, wenn alles schief läuft, sondern dass ich dann eben auch praktisch die Perspektive von hinterher habe. Und sage, im Blick auf die Ewigkeit, ist mein Leben, sind vielleicht die 5 Jahre Krankheit ein Augenzwinkern. Also, wo ich sagen muss, ja, ich kann, das ist eine schwere Zeit, ja, in der lebe ich, die muss ich jetzt durchleiden. Aber wenn ich weiß, dass hinterher eine Ewigkeit voller guter Zeit mit Gott kommt, dann kann ich das Schwere, was er mir jetzt auflegt, einfach in der Hoffnung auf ihn auch ertragen.
Ja. Oder ich brauche jetzt nicht auf der Karrieretreppe ganz oben ankommen. Ich kann auch Gott dienen, indem ich in der Mitte irgendwo meine Gaben anwende und lasse ich das den anderen, die großen Posten zu haben, wo man viel Geld und viel Ehre kassiert. Oder ich muss nicht das größte Motorrad haben oder ich muss nicht die weiteste Reise gemacht haben. Denn das ist eh alles unwichtig im Blick auf die Ewigkeit. Das sind sowieso alles überstrahlt wird von dem großartigen Licht, von Gottes Heiligkeit. Ach, da kann ich mich darum kümmern, wo kann ich jemand helfen, wo kann ich in den kleinen Dingen des Alltags einen Unterschied machen für meine Familie, für meine Nachbarn, wo kann ich mich einbringen und einsetzen, dass ich ein bisschen helfen kann.
Ja, also mir persönlich wird es aber tatsächlich an der Stelle wichtiger, also ich bin jetzt hier Hausfrau und Mutter, für mich ist weder Karriere noch das große Auto ein Thema, aber für mich wird es tatsächlich dort wichtig, wie der Paulus es dann ausdrückt, wir wissen, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbar wird, also gerade, und ich glaube, das sind eher die Punkte, wo es uns noch viel schwerer wird, dort, wo es ins Leiden geht, wo es uns schlecht geht, wo es Schwierigkeiten gibt, dann kann ich das ertragen, also weiß ich, es fällt nicht ins Gewicht.
Also auch Tiefschläge gegenüber oder Liebeskummer. Oder
ja.
Das kann man ertragen, weil wir lernen einfach durch den Blick auf die Ewigkeit, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen, aber eben die anderen wichtiger
zu
nehmen.
Also ich sage mal, es wird relativ, es wird alles in die richtige Beziehung gesetzt.
Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das ist also der Gedanke, den wir mitnehmen wollen, jetzt auch in die Zeit bis hin zu Ostern. Darum geht's, dass Jesus auferstehen wird.
Ja, und dass wir, vor allem denke ich auch, dass wir auferstehen und dass wir in unserem Alltag damit leben, mit dem Gedanke, ich werde auferstehen.
Wir können also das Leben der Auferstehung jetzt schon leben. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber genau diese Hoffnung haben wir. Wir sind im Vorspiel, wir sind noch nicht bei dem Eigentlichen. Wir leben auf Abruf. Unser Leben hat ein viel größeres Ziel. Wollen wir beten? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist und dass du uns diese Hoffnung auf die Auferstehung auch gibst. Schenk uns doch, dass wir diese Hoffnung im Alltag auch leben können. Schenk uns diese lebendige Hoffnung und zeig uns auch die richtigen Worte, dass wir diese Hoffnung weitergeben und weitersagen können. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de